Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
David, der künftige König von Israel, muss um sein Leben bangen, denn der noch amtierende König Saul, sein Schwiegervater, trachtet ihm nach dem Leben. Die Gründe dafür sind kaum nachzuvollziehen. Krankhafte Eifersucht sowie Wutanfälle treiben Saul an. Dann wieder versinkt er in tiefe Schwermut. Wie es scheint, verliert Saul immer mehr die Kontrolle über sich selbst. Er sieht nur noch ein Ziel vor Augen. Er will David und eine Schar von mehreren hundert Sympathisanten, die sich David angeschlossen haben, unbedingt auslöschen. Wie es jedoch scheint, wird ihm das vorerst nicht gelingen. Im 1. Samuel-Buch am Anfang von Kapitel 22 wird berichtet, wie sich David in der Höhle Adullam versteckt hält, um König Saul und seinen Soldaten zu entkommen. Die Höhle Adullam wurde einst von den Kanaanitern zu einer Bergfestung ausgebaut und befindet sich in einer unbewohnten und ziemlich unwegsamen Gegend. Im Zusammenhang mit Davids Aufenthalt dort wird im Bibeltext erwähnt, dass sich ihm, ich zitiere, allerlei Männer, die in Not und Schulden und verbitterten Herzens sind, anschließen. Etwa 400 Mann, die wahrscheinlich wie David selbst bei König Saul in Ungnade gefallen sind. Teilweise wohl auch deshalb, weil sie schon früher zu David gehalten haben. In Kapitel 23 ist bereits von 600 Mann die Rede, die zusammen mit David als Anführer eine schlagfertige Truppe ergeben. Obwohl vor allem ihre Feindschaft gegen König Saul sie eint, sind sie beispielsweise den Einwohnern der Stadt Keila zur Hilfe geeilt, als sich diese gegen die Philister verteidigen mussten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Jahre auf der Flucht David sehr verändert und geprägt haben. Zunächst einmal wird er natürlich zuallererst älter und dadurch reifer. Des Weiteren lernt er, der schon einige Zeit am Königshof gelebt hat und irgendwann selbst König sein wird, auf Komfort und Luxus zu verzichten. Vor allem aber vertraut David in allem, was er tut, auf Gottes Führung und Beistand. Anders geht es gar nicht, weil ihm König Saul und seine Leute ständig auf den Fersen sind. Ohne Zweifel wird aus David, den wir zunächst als musikalisch begabten Hirtenjungen kennengelernt haben, nach und nach ein glaubensstarker Mann, der sich durchs Leben durchzukämpfen weiß. Der vorerst letzte Aufenthaltsort von David und seinen Leuten, der in Kapitel 23 des 1. Samuel-Buches genannt wird, ist die Wüste Maon. Auf der Landkarte leicht zu finden, wenn sie ungefähr die Mitte des Toten Meeres anpeilen. Von dort aus sind es nur wenige Kilometer bis zum Westufer und dem Ort En-Gedi, von dem nun gleich die Rede sein wird. Von En-Gedi ein Stück in Richtung Südwesten und sie finden die Wüste Maon, von der sich David nach En-Gedi aufmacht. Und damit erreichen wir die ersten Verse von Kapitel 24. Dort wird berichtet, »Und David zog von dort hinauf und blieb in den Bergfesten bei En-Gedi.« Als nun Saul zurückkam von der Verfolgung der Philister, wurde ihm gesagt, siehe, David ist in der Wüste En-Gedi. Und Saul nahm 3000 auserlesene Männer aus ganz Israel und zog hin, David samt seinen Männern zu suchen, in Richtung auf die Steinbockfelsen. Als ich vorhin erwähnte, dass David im Lauf der Zeit etwa 600 Leute um sich scharen konnte, dachte ich bei mir selbst, eigentlich eine stattliche Anzahl. Doch im Vergleich zu den 3000, mit denen König Saul nun angeprescht kommt, eben doch nur ein kleiner Haufe. Allerdings versucht David, das zahlenmäßige Ungleichgewicht durch eine ausgeklügelte Strategie wettzumachen. Außerdem scheint er sich in der unwegsamen Gegend gut auszukennen, und er verfügt über hochmotivierte Männer, die hart im Nehmen sind. Vers 4. Und als König Saul kam zu den Schafhürden am Wege, war dort eine Höhle, und Saul ging hinein, um seine Füße zu decken. David aber und seine Männer saßen hinten in der Höhle. Eine durchaus pikante Situation bahnt sich an. Denn wer meint, dass sich König Saul für ein Nickerchen in die Höhle zurückzieht und dabei seine Füße mit einer königlichen Wolldecke zudeckt, der liegt falsch. Saul hat in der Höhle nichts anderes vor, als seine Notdurft zu verrichten. Weil man dabei in die Hocke ging und sein Gewand um sich ausbreitete, sprach man eben davon, dass man die Füße bedeckte. Und weil König Saul dort, wo bekanntlich selbst der Kaiser allein hingeht, für ein paar Minuten unbewacht ist, ergibt sich für David und seine Männer die Gelegenheit, mit Saul kurzen Prozess zu machen. Denn sie befinden sich, was keiner ahnt, in einem hinteren Teil der Höhle. Weiter ab Vers 5. Da sprachen die Männer Davids zu ihm: Siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat: Siehe, ich will deinen Feind in deine Hände geben, dass du mit ihm tust, was dir gefällt. Und David stand auf und schnitt leise einen Zipfel vom Rock Sauls. Aber danach schlug ihm sein Herz, dass er den Zipfel vom Rock Sauls abgeschnitten hatte, und er sprach zu seinen Männern: Das lasse der Herr ferne von mir sein, dass ich das tun sollte und meine Hand legen an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Und David wies seine Männer von sich mit harten Worten und ließ sie sich nicht an Saul vergreifen. Die Begründung, warum David die Gelegenheit nicht beim Schopfe packt, um König Saul für immer loszuwerden, ist wirklich interessant. Dass David mit einer Tochter Sauls verheiratet ist oder dass sich Saul gerade in einer sehr peinlichen Situation befindet, all das spielt keine Rolle. Einzig und allein der Umstand, dass Saul von Gott persönlich zum König von Israel bestimmt wurde, ist für David entscheidend. Zwar hat sich Saul schon längst als unwürdig erwiesen, dieses Amt weiterzuführen, und längst ist David der designierte Nachfolger Sauls. Aber die Entscheidung darüber, wann der Zeitpunkt seiner Amtsenthebung gekommen ist, die überlässt David Gott allein. Trotzdem bewundere ich David für seine Haltung, weil Saul für ihn zu einem Todfeind geworden ist, der ihm das Leben wahrlich zur Hölle macht. Doch anscheinend handelt David nach dem Grundsatz, den der Apostel Paulus rund 1000 Jahre später in seinem Römerbrief notiert. Dort heißt es, wiederum in Anlehnung an einen Vers aus dem 5. Buch Mose, »Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr.« Anders ausgedrückt, hätte David in der Höhle von En-Gedi zum Schwert gegriffen und König Saul um einen Kopf kürzer gemacht, dann hätte er damit zum Ausdruck gebracht: Tut mir leid, Gott, dass ich dir ins Handwerk pfusche, aber wie es scheint, wirst du mit diesem Typen allein nicht fertig. Zwar hast du mich schon vor langer Zeit zum künftigen König von Israel salben lassen, aber was nützt mir das, wenn König Saul, mein lieber Schwiegervater, mich vorher ermordet? In der Höhle von En-Gedi nichts zu tun, sondern Saul unbehelligt zu lassen, ist für David also ein ungeheures Glaubenswagnis. Doch warum schleicht er sich heimlich an Saul heran und schneidet ihm einen Zipfel seines Gewandes ab? Ganz einfach, um jederzeit beweisen zu können, dass er dem König so nahe gekommen ist, dass er ihn ohne weiteres hätte töten können. Weiter ab Vers 8, zweite Hälfte. Als aber Saul sich aufmachte aus der Höhle und seines Weges ging, machte sich auch David auf ihm nach und ging aus der Höhle und rief Saul nach und sprach: Mein Herr und König! Saul sah sich um, und David neigte sein Antlitz zur Erde und fiel nieder. Und David sprach zu Saul: Warum hörst du auf das Geschwätz der Menschen, die da sagen, David sucht dein Unglück? Tatsächlich hatte Saul seinen Leuten gegenüber behauptet, David würde ihm nachstellen. Im vorletzten Kapitel wurde das erwähnt. Die Tatsache jedoch, dass David ihn nun am Leben ließ, als es ein leichtes gewesen wäre, ihn zu überwältigen, beweist das Gegenteil. Weiter ab Vers 11. David spricht zu König Saul, seinem Schwiegervater: Siehe, heute haben deine Augen gesehen, dass dich der Herr in meine Hand gegeben hat in der Höhle, und man hat mir gesagt, dass ich dich töten sollte. aber ich habe dich verschont, denn ich dachte, ich will meine Hand nicht an meinen Herrn legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Mein Vater, sieh doch hier den Zipfel deines Rocks in meiner Hand. Dass ich den Zipfel von deinem Rock schnitt und dich nicht tötete, daran erkenne und sieh, dass meine Hände rein sind von Bosheit und Empörung. Ich habe mich nicht an dir versündigt, aber du jagst mir nach, um mir das Leben zu nehmen. Der Herr wird Richter sein zwischen mir und dir und mich an dir rächen. Aber meine Hand soll dich nicht anrühren, wie man sagt nach dem alten Sprichwort, von Bösen kommt Böses, aber meine Hand soll dich nicht anrühren. Wem zieht der König von Israel nach? Wem jagst du nach? Einem toten Hund, einem einzelnen Floh? Der Herr sei Richter und richte zwischen mir und dir und sehe darein und führe meine Sache, dass er mir Recht schaffe wider dich. Als nun David diese Worte zu Saul geredet hatte, sprach Saul, »Ist das nicht deine Stimme, mein Sohn David?« Und Saul erhob seine Stimme und weinte. Soweit die Verse 11-17. Kaum zu glauben, aber Saul fühlt sich durch die aufrichtigen Worte Davids und durch seinen Großmut schier überwältigt. Er fängt an zu weinen und bezeichnet ihn sogar als seinen Sohn. Zumindest sein Schwiegersohn ist er ja tatsächlich. Weiter ab Vers 18. Und Saul sprach zu David, »Du bist gerechter als ich. Du hast mir Gutes erwiesen, ich aber habe dir Böses erwiesen. Und du hast mir heute gezeigt, wie du Gutes an mir getan hast, als mich der Herr in deine Hände gegeben hatte und du mich doch nicht getötet hast. Wo ist jemand, der seinen Feind findet und lässt ihn mit Frieden seinen Weg gehen? Der Herr vergelte dir Gutes für das, was du heute an mir getan hast. Nun siehe, ich weiß, dass du König werden wirst und das Königtum über Israel durch deine Hand Bestand haben wird. So schwöre mir nun bei dem Herrn, dass du mein Geschlecht nach mir nicht ausrotten und meinen Namen nicht austilgen wirst aus meines Vaters Hause.« Und David schwor es Saul. Da zog Saul heim. David aber mit seinen Männern zog hinauf auf die Bergfeste. Soweit die Verse 18-23. In einem lichten Moment erkennt Saul also, dass er sich mit seinem Handeln gegen David und auch gegen Gott versündigt hat. Und seine Befürchtung, dass David eines Tages den Thron besteigen könnte, weicht auf einmal der Gewissheit. Sauls Worte klingen fast wie eine Prophezeiung. Ich weiß, dass das Königtum über Israel durch deine Hand Bestand haben wird. Auch das Versprechen Davids, die Nachkommenschaft Sauls nicht auszurotten, wird in Erfüllung gehen. Denn David wird sich später um Sauls Enkelsohn Mephibosheth kümmern, als dessen Vater Jonathan, mit dem David befreundet ist, stirbt. Doch ist mit dem überraschenden Gespräch, das sich zwischen David und Saul ergibt, das gestörte Verhältnis zwischen den beiden endlich gekittet? Wird Saul nun tatsächlich aufhören, seinem Schwiegersohn nachzustellen? Nun, David scheint dem Braten nicht zu trauen, denn er zieht sich immer mehr in die Einsamkeit und Wildnis zurück. Unterdessen erreichen wir den Anfang von Kapitel 25. Ganz knapp wird hier berichtet, dass der Prophet Samuel stirbt. Viele Jahre, nachdem er seine Tätigkeit als Richter aufgegeben hat, weil das Richteramt durch das Königtum abgelöst wurde. Als Prophet Gottes diente Samuel dem amtierenden König Saul weiterhin. Beide standen sich sehr nahe, so dass Samuel sehr darunter litt, als Gott ihm mitteilte, dass Saul wegen seines Ungehorsams und seiner seltsamen Allüren nicht auf Dauer König bleiben kann. Weil Samuel aber auch David, und zwar schon im jugendlichen Alter, zum künftigen König salbte, ist davon auszugehen, dass Samuel häufig wie ein Puffer zwischen den beiden stand und den König in seinem grundlosen Zorn zu besänftigen versuchte. Dennoch wird im ersten Vers lediglich berichtet, und Samuel starb, und ganz Israel versammelte sich und hielt ihm die Totenklage. Und sie begruben ihn in seinem Hause zu Rama. Im nun folgenden Textabschnitt lernen wir David von einer Seite kennen, die wirklich kein positives Licht auf ihn wirft. David plant nämlich einen blutigen Rachefeldzug. Im letzten Moment jedoch, so viel sei schon mal verraten, stellt sich ihm eine kluge und schöne Frau in den Weg. Dass David diesmal rücksichtslos auf Rache sinnt und Sätze wie »Die Rache ist mein, ich will vergelten«, spricht der Herr, schlichtweg verdrängt, das zerstört sicher ein Stück weit das Bild, das sich viele von uns von diesem Mann gemacht haben. Wir haben ihn als sanften Hirtenjungen kennengelernt, der dem missmutigen König auf der Harfe vorspielte. Als Helfer in der Not, der den Bewohnern der Stadt Keila zur Hilfe kam, obwohl er sich selbst auf der Flucht befand. Als großmütigen Thronanwärter, der seinen Todfeind, nämlich den amtierenden König Saul, am Leben lässt, aus Respekt vor seinem Amt und wegen seiner göttlichen Berufung. Ja, Gott selbst hat in David einen Mann nach seinem Herzen gesehen. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass David auch seine schwachen Seiten hat. Sein Leben verläuft keineswegs immer nur in geordneten Bahnen. Und oft genug ist er derjenige, der selbst schuld daran ist und Schuld auf sich lädt. Für mich ist das aber kein Grund, mich enttäuscht von David abzuwenden. Denn dieser Mann mit Ecken und Kanten, mit Stärken und Schwächen, mal diszipliniert, mal voll glühender Leidenschaft, hat mir persönlich mehr zu sagen als ein Glaubensheld, mit dem ich mich sowieso nicht vergleichen kann. Hier nun also die Geschichte von der schönen und klugen Abigail, die mit einem reichen, aber ziemlich törichten Mann verheiratet ist. Folgendes wird über die beiden am Anfang von Kapitel 25 berichtet. David aber machte sich auf und zog hinab in die Wüste Maon. Und es war ein Mann in Maon, der hatte seine Tätigkeit in Karmel, und der Mann hatte sehr großes Vermögen und besaß 3000 Schafe und 1000 Ziegen. Und es begab sich, dass er eben seine Schafe schor in Karmel. Der Mann hieß Nabal, seine Frau aber hieß Abigail. Und sie war eine Frau von Verstand und schön von Angesicht. Der Mann aber war roh und boshaft in seinem Tun und war einer von Kaleb, also ein Nachkomme Kalebs. Als nun David in der Wüste hörte, dass Nabal seine Schafe schor, sandte er 10 seiner Leute aus und sprach zu ihnen, »Geht hinauf nach Karmel, und wenn ihr zu Nabal kommt, so grüßt ihn freundlich in meinem Namen und sprecht zu meinem Bruder, Friede sei mit dir und deinem Hause und mit allem, was du hast. Ich habe gehört, dass du Schafschuhe hast. Nun, deine Hirten sind mit uns zusammen gewesen. Wir haben ihnen nichts zuleide getan, und sie haben nichts vermisst, solange sie in Karmel gewesen sind. Frage deine Leute danach, die werden's dir sagen. Und lass meine Leute Gnade finden vor deinen Augen, denn wir sind an einem Festtag gekommen. Gib deinen Knechten und deinem Sohn David, was du zur Hand hast.« Die Begriffe Bruder und Sohn in den vorgelesenen Versen sind natürlich nicht wörtlich zu verstehen. Als Bruder wird Nabal bezeichnet, weil es zwischen ihm und David ein gewisses Einvernehmen gibt. Und dass sich David selbst als Sohn bezeichnet, ist als Zeichen der Ehrerbietung zu verstehen. Dennoch geht es letztlich um eine mehr oder weniger geschäftliche Angelegenheit. Denn das sogenannte Fest der Schafschur, das nur andeutungsweise erwähnt wird, ist für David eine passende Gelegenheit, um von Nabal ein Dankeschön einzufordern. Nabal soll David und seine Leute mit Proviant versorgen, und zwar als eine Art Gegenleistung dafür, dass Davids Leute zuvor für den Schutz von Nabals Herden gesorgt haben. Das geht aus den gleich folgenden Versen hervor. Ich lese weiter ab Vers 9. Und als die Leute Davids hingekommen waren und in Davids Namen alle diese Worte mit Nabal geredet hatten und ruhig warteten, antwortete Nabal den Knechten Davids, »Wer ist David? Und wer ist der Sohn Isais? Es gibt jetzt viele Knechte, die ihren Herren davongelaufen sind. Sollte ich mein Brot und mein Wasser nehmen und mein Fleisch, das ich für meine Scherer geschlachtet habe, und Leuten geben, von denen ich nicht weiß, wo sie her sind?« Da wandten sich die Leute Davids um und gingen ihres Weges. Und als sie zu ihm, also zu David, zurückkamen, sagten sie ihm das alles. Da sprach David zu seinen Männern: Gürte sich ein jeder sein Schwert um. Und jeder gürtete sich sein Schwert um, und auch David gürtete sich sein Schwert um, und etwa 400 Mann zogen ihm nach, aber 200 blieben bei dem Tross. Aber der Abigail, Nabals Frau, sagte es einer von den Leuten und sprach: Siehe, David hat Boten gesandt aus der Wüste, unseren Herrn zu grüßen. Er aber hat sie angeschrien. Aber die Männer sind uns doch sehr nützlich gewesen und haben uns nichts zuleide getan, und wir haben nichts vermisst, solange wir mit ihnen umherzogen, wenn wir auf dem Felde waren, sondern sie sind wie Mauern um uns gewesen Tag und Nacht, solange wir die Schafe in ihrer Nähe gehütet haben. So bedenke nun und sieh zu, was du tust, denn es ist gewiss ein Unheil beschlossen über unseren Herrn und über sein ganzes Haus. Ihr aber ist ein heilloser Mensch, dem niemand etwas zu sagen wagt. Soweit die Verse 9 bis 17. Alles deutet darauf hin, dass Davids Bitte um Proviant schon mehr war als eine bloße Bitte. Ich vermute, dass er im Recht war, von Nabal eine Art Entgelt zu fordern. Doch Nabal zeigt sich hartherzig und beleidigt David sogar noch, indem er so tut, als ob er König Saul hintergangen hätte. Das will sich David nun nicht gefallen lassen und rüstet sich mit seinen Leuten zum Kampf. Einer von Nabals Knechten bekommt davon Wind. Naheliegend wäre eigentlich, dass er Nabal vor Davids Leuten warnt. Doch weil Nabal bekanntermaßen ein Dickkopf ist, wendet sich der Knecht lieber an Nabals Frau Abigail. Sie soll sich schnell etwas einfallen lassen. Weiter ab Vers 18. Da eilte Abigail und nahm 200 Brote und 2 Krüge Wein und 5 zubereitete Schafe und 5 Maß Röstkorn und 100 Rosinenkuchen und 200 Feigenkuchen und lud alles auf Esel und sprach zu ihren Leuten: Geht vor mir her, siehe, ich will sogleich hinter euch herkommen. Und sie sagte ihrem Mann Nabal nichts davon. Und als sie auf dem Esel ritt und hinabzog im Schutz des Berges, siehe, da kam David mit seinen Männern ihr entgegen, so daß sie auf sie stieß. David aber hatte gedacht: Nun hab ich alles umsonst behütet, was der da in der Wüste hat, so daß nichts vermisst wurde von allem, was er hat, und er vergilt mir Gutes mit Bösem. Gott tue David dies und noch mehr, wenn ich ihm bis zum lichten Morgen auch nur einen übrig lasse, der männlich ist, von allem, was er hat. Als nun Abigail David sah, stieg sie eilends vom Esel und fiel vor David nieder und beugte sich zur Erde und fiel ihm zu Füßen und sprach: Ach, mein Herr, auf mich allein falle die Schuld. Lass deine Magd reden vor deinen Ohren und höre die Worte deiner Magd. Mein Herr, errege sich nicht über Nabal, diesen heillosen Menschen, denn wie sein Name, so ist er. Er heißt Tor, und Torheit ist tatsächlich bei ihm. Diese Frau ist klug und ganz schön mutig. Sie will nicht, dass es nur deshalb zu einem großen Blutvergießen kommt, weil ihr Mann Nabal zu geizig ist, um Davids Leuten das zu geben, was ihnen offenbar zusteht. Dass Abigail ihren Mann als einen heillosen Menschen bezeichnet, dessen Torheit sie zur Genüge kennt, ist zwar einerseits respektlos, andererseits aber hat sie recht. Abigail, eine kluge und schöne Frau, hintergeht ihren törichten Ehemann Nabal, um ein größeres Blutvergießen zu verhindern. Sie versorgt David und seine Leute mit Proviant und hofft dadurch, ihn zu besänftigen. Ob es ihr gelingt, das erfahren Sie in der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.